Willkommen bei dem Doppelgänger-Podcast mit Philipp Glöckler und Philipp Glöckner. Jeden Sonntag telefonieren die beiden Philipps und lassen bei einem Glas Wein die Woche Revue passieren.
Hallo Philipp.
Moin Philipp.
Ganz schön viel passiert die Woche, wa?
Ja, gab viele News und viele haben sich sogar auf unsere Predictions oder haben einen Zusammenhang mit den Predictions von letzter Woche oder den Themen, über die wir geredet haben.
Ja, noch keine Minute hier und du versuchst schon zu sagen, dass deine Predictions besser sind als die von Scott.
Das wollte ich nicht implizieren. Ich bin eher überrascht, dass sozusagen die Zeit nicht so eng zusammenhängt. Sonst muss man ein halbes Jahr warten, bis da irgendwas eintrifft.
So, was hast du denn richtig gemacht die letzten Tage?
Richtig gemacht die letzten Tage?
Also, welche Predictions waren richtig?
Eigentlich nur die eine mit Google, aber über die sprechen wir später noch, glaube ich.
Und Twitter macht doch jetzt Subscriptions, oder nicht?
Genau, aber war das unsere Prediction, also das haben ja sozusagen die Investoren pushen ja länger, schon das zu machen. Das wären nicht wirklich unsere Prediction. Aber tatsächlich scheint der Druck da jetzt so ein bisschen Überhand genommen zu haben, so dass Jack Dorsey, der Teilzeit-CEO von Twitter, jetzt öffentlich darüber kontempliert hat, ein Subscription-Modell einzuführen. Das heißt, dass Twitter quasi eine Paid-Plattform wird und nicht mehr werbefinanziert. Wobei wir ja letztes Mal belegt haben, wie das überhaupt aussehen könnte. Und ich bin mir da immer noch unsicher. Also macht man da eine Bezahlschranke vor, dann schließt man ja einen großen Teil der Gesellschaft aus. Und da Twitter eigentlich eine meinungsbildende Relevanz hat in den USA, ist das so aus Demokratiesicht ja schon wirklich gefährlich, wenn man da sagt, wer jetzt nicht irgendwie 2,99 oder 5,99 im Monat zahlen kann, der darf da nicht mehr teilhaben. Wenn man das dann irgendwie vereinigen will, dann könnte man so eine Art zwei- oder drei Klassengesellschaft machen, dass es weiterhin kostenlose Nutzer auf Werbung gibt und dann so wie bei LinkedIn so eine Art Premium-Kaste, wo ich halt dann doch ein bisschen was zahle jeden Monat und dann behalte ich irgendwie die Analytics-Funktion und ich wird im Feed immer eher oben angezeigt, bei den Comments oder so, während die anderen dann weiter umsonst mitmachen können. Wobei die dann übrig bleiben, also die nicht zahlen wollen, sind für Werbekunden ja die unattraktivste Audience. Ne? Das heißt, du machst eigentlich so oder so dann das Werbegeschäft kaputt, aber du hast dann eben diese subventionierten Nutzer, die das nicht bezahlen wollen, weiter auf der Plattform immerhin. Das heißt, die können theoretisch daran teilnehmen. Und dann hast du ganz oben noch die Verified-Nutzer. Da ist die Frage, will man den jetzt, also ist das lukrativ, den Geld abzunehmen? Ein paar davon haben so eine große Audience, dass sie natürlich auf jeden Fall dafür bezahlen werden. Andererseits will Twitter die natürlich auch unbedingt auf der Plattform haben. Ne? Also du willst ja irgendwie einen Jay-Z oder einen Donald Trump jetzt nicht von der Plattform schmeißen. Hast du so einen blauen Haken? Bist du Verified?
Na klar, kannst es dir nicht vorstellen, aber ich war ja früher mal berühmter als du und den Haken habe ich tatsächlich 2017 bekommen auf einen Tweet, der in die Shownotes kommt und dieser Tweet hat auch diesen Podcast eigentlich ins Leben geweckt.
Dafür hast du einen Haken bekommen. Ich kenne einen relativ sicheren Weg, den Haken, also wenn man die Grundvoraussetzung erfüllt, gibt es, glaube ich, einen ganz guten Hack, wie man den fast sicher bekommen kann, den blauen Haken. Meinen habe ich natürlich vollkommen legal erworben. Ich bin legit auf jeden Fall. Aber wir erklären am Ende mal, wie man seine Chancen verbessern kann, dieses blaue Verified-Häkchen bei Twitter zu bekommen, wenn man eine gewisse gesellschaftliche Relevanz zugrunde legt, natürlich.
Ja, ich meine, du als bestgekleideter SEO, du musst natürlich verified sein.
Genau, das ist, glaube ich, das mit Abstand Beste, was man über mich sagen kann.
Was mich, schon noch keine 10 Minuten und schon die ersten Komplimente hier raus. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass du auf Instagram noch gar nicht verified bist.
Ich habe mich auch gar nicht beschäftigt, wie man das da bekommt, ehrlich gesagt, weil das auch nicht so meine primäre Plattform ist. Aber was sind da die Regularien? Was muss man da mitbringen?
Ich glaube, es ist ähnlich einfach wie bei Twitter. Es gab nur so ein, bei Baywatch Berlin wurde das so zum Thema in 3, 4, 5 Folgen, dass einer der drei irgendwie jetzt verified ist. Wir ziehen das jetzt nach bei uns, wie das auf Twitter funktioniert.
Bist du verified auf Instagram? Ich finde nur Harald Glöckler.
Genau, auf Instagram versuche ich so wenig wie möglich Zeit zu verbringen.
Ja, das Gesunde. Okay. Also was hatte ich denn sonst, womit hast du denn Zeit verbracht diese Woche?
Mit sehr wenig Internet, aber zwei Sachen sind mir aufgefallen.
Die Ausrede dafür, dass du nichts gelernt hast wieder?
Ja, das würde ich diese Woche nicht sagen.
Haben deine Eltern das Geld für Östrich Winkel eigentlich schon zurückbekommen, oder?
Schön, dass du das erst in der vierten Folge gebracht hast. Der lag dir ja schon seit Folge 1 auf der Zunge. Also, was ich mitgebracht habe oder was ich diese Woche sehr witzig fand, war zwei Sachen, beides auf Twitter. Oder nee, eins auf Twitter, eins auf LinkedIn. Auf Twitter geht sowas rund, das heißt Screenshot-Essays. Hast du das gesehen?
Du hast mir es weitergeleitet und dann habe ich es gesehen. Aber erklär mal, was es ist. Ich finde es auf jeden Fall ein super Format, super Hack.
Naja, es gibt ja so unheimlich, also jeder hat ja jetzt irgendwie auf einmal wieder Newsletter und diese Newsletter sind ja so Unmengen lang. Und der Typ, Eric heißt der, natürlich auch in den Shownotes, hat sich überlegt, dass er Essays schreibt, die so groß sind wie ein Screenshot. Und das, da kann man sich anmelden, man kann das aber auch auf Twitter und so sehen. Und der konsendiert halt, oder der versucht halt, einen großen Essay runterzubrechen auf einen Screenshot. Und da ich ja in Screenshots lebe, das heißt, ich merke mir sehr viel über Screenshots, ist das für mich ein super Format.
Finde ich auch. Das löst ja die Probleme beider Plattformen. Ne? Also bei Twitter überkommst du damit sozusagen das Limit von 140 oder 280 Characters, Zeichen. Ja, du kannst ein bisschen länger sein als die 280 Zeichen, weil in den Screenshot natürlich mehr Worte passen. Also der screenshottet einen Text, muss man dazu sagen, damit man sich das vorstellen kann, aber es kommt auch in die Shownotes. Und gleichzeitig ist ja viel, viel, viel kompakter und präziser oder prägnanter als so ein Newsletter, der irgendwie versucht, unbedingt zwei A4 Seiten vorzubekommen. Ich finde es ein sehr, sehr, sehr gutes Mittelding und eine sehr hohe Informationsdichte, die ja bei allen Medien eigentlich wichtig ist für Leute, für wie uns.
Und sag mal, bei Google, du bist ja Android-Nutzer, du kannst ja deine Fotos durchsuchen.
Hab's noch nicht zum iPhone gebracht, so wie du.
Aber du kannst ja Fotos super suchen, ne, über Google Fotos. Der auch Text erkennen?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Das heißt, wenn du so den Screenshot reinsetzt und du nimmst irgendein Wort, dann erkennt er den Text auch.
Genau, also wenn ich die Öffnungszeiten meiner Arztpraxis mal fotografiert habe und ich suche nach dem Namen des Arztes, dann finde ich das Foto damit zum Beispiel. Also die ist ja eine ganz einfache, wie heißt es, OCR, ne? Also eine Text Recognition auf dem Bild ist sozusagen Standard. Vielmehr, du kannst ja die Objekte erkennen, selbst wenn die Worte nicht drauf sind. Wenn du Stuhl eintippst, siehst du auch alle Bilder, wo ein Stuhl drauf war. Oder wenn du Aperol Spritz eingibst, siehst du alle Bilder, wo du Aperol Spritz getrunken hast. Aber Text ist das Einfachste davon und ja, das funktioniert auch. Aber warum die Frage?
Nee, weil ich glaube, es auf dem iPhone funktioniert es nicht. Oder ich habe es noch nicht gecheckt. Oder es ist einfach sicherer.
Soll dir das Gefühl von Privacy vorheucheln, glaube ich auch.
Genau, und Thema Nummer zwei. Auf LinkedIn musste ich ein bisschen schmunzeln. Da hat Matthias Schrader einen Podcast gegeben beim Handelsblatt Disrupt. Und der Podcast, die Überschrift des Podcasts ist: Deutschland befindet sich seit 2001 im digitalen Lockdown. Und das Witzige, warum ich den Podcast so halb gehört habe, ist, dass er sich versprochen hat und Tobi Schlottke, einer der Mitgründer von OMR, verwechselt hat mit Tobi Lüttke, dem Founder von Spotify. Natürlich Shopify, nicht Spotify. Jetzt mache ich auch den Fehler. Aber es war auf jeden Fall sehr witzig. Und man muss sagen, Hamburger, Matthias Schrader ist so eine der Ikonen in der Hamburger Werbe- und Digitalszene. Der hat auch schon einige Höhen und Tiefen mitgemacht mit seiner Agentur. Und das ist schon eine kleine Podcast-Empfehlung.
Und was sind die drei Takeaways? Was sind die drei Sachen, die man lernen kann im Podcast? Verkauft es mal.
Ja, es ist natürlich sehr, wie man beratermäßig so ist, kundenfokussiert sein. Also er erklärt an seinem Porsche, dass die deutsche Ingenieurwelt nicht so ganz kundenfokussiert ist wie die Amerikaner. Und erzählt dann auch noch so ein bisschen, wie er, also der hatte Sinner Schrader an der Börse und dann sind die in einen freien Fall gefallen. lange bevor wir irgendwas mit Internet gemacht haben. Und das ist halt schon interessant zu sehen, wie die in der Vergangenheit schon irgendwie welche Ups und Downs hatten.
Ja, aber jetzt gehört Sina Schrader ja zu Accenture und verkauft digitale Transformation an den deutschen Mittelstand, oder? Oder die MDAX 100 Unternehmen?
Genau, und Matze geht irgendwie auf Verkaufstour und kauft andere Agenturen.
Ja. Vielleicht wären wir ja nicht seit 2001 im digitalen Lockdown, wenn die kreativsten und innovativsten Köpfe wie Matze Schrader nicht sich mit Corporate Geriatrie beschäftigen würden und irgendwie dem Tode geweihten Industrie noch eine Massage gibt für viel Geld, sondern stattdessen ihr Geld und Wissen den Startups zur Verfügung stellen würden. Oder? Aber du bist ja selbst auch so ein bisschen Corporate Geriatriker und bist da ähnlich aktiv, oder?
Naja, ich frage mich, warum du nicht mal was gründest und Deutschland aus der Krise holst.
Also ich stelle ja 100% meiner zeitlichen Ressourcen oder annähernd 100% meiner zeitlichen Ressourcen schnell wachsenden Unternehmen und Startups zur Verfügung und auch ein Teil meines Geldes. Aber ich sage das deswegen, weil ich halte das wirklich für höchstgradig sozusagen volkswirtschaftlich ineffizient, dass diese sogenannten digitale Transformationsbuden da versuchen, irgendwelche Unternehmen mit einem Altersdurchschnitt von 45 Jahren noch versuchen zu transformieren, bloß weil sich das verkaufen lässt. Das ist, als wenn du einen todkranken Patienten hast und verpasst dem noch eine Stunde Logopädie und Physiotherapie und noch eine proktologische Untersuchung am Ende. Damit kann man alles Geld verdienen, aber das hilft den Patienten nicht und fügt dir nur Schmerzen zu. Unternehmen und die Mitarbeiter leiden sich dadurch und am Ende, seien wir mal ehrlich, das rettet doch nicht eins dieser Unternehmen. Oder sagen wir, für eins, das du erfolgreich transformiert bekommst, sterben 99, die genau das nicht hinbekommen. Also ich sag mal ein gutes Beispiel für digitale Transformation jetzt. Bitte nicht Nokia, wo das irgendwie gut geklappt hat. Mir fehlt da überhaupt irgendwie die empirische Evidenz. Und es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn jemand Schwimmkurse und Schwimmwesten auf der Titanic verkauft oder alle diese Berater. Es geht gar nicht gegen Matze Schrader persönlich. Höchsten Respekt für sozusagen sein, was er bisher geschaffen hat. Aber umso schader ist es eben, dass die Leute dann diese Titanic-Schwimmkurse verkaufen, wo am Ende mit der zweiten Welle dann doch alle sterben werden von den Unternehmen. Und gesamtwirtschaftlich ist das, glaube ich, die größte Fehlallokation von Mitteln, die wir in diesem Jahrhundert gesehen haben, dass so viel Geld von deutschen Unternehmen in diese ganzen Digitalisierungs- und Transformationsberater gesteckt wird, was letztlich vor allen Dingen Friktion und Schmerzen schafft bei den Unternehmen und ganz selten, glaube ich, fruchtet und gleichzeitig sozusagen das Geld bei Startups teilweise fehlt oder sowohl das Geld als auch das Talent von Leuten wie Matze Schrader wahrscheinlich besser aufgehoben werden, um Gründern zu helfen, die vielleicht den Weg zur Börse suchen oder eine Unternehmung skalieren müssen. Oder nicht?
Ja, ich bin da bei dir. Allerdings ist das nicht irgendwie generell so ein Problem von Beratung? Also war das nicht schon das Problem von Beratung, bevor es Digitalisierung gab?
Ja, die haben ja allen die haben ja jedem Corporate eigentlich verkauft, einen Inkubator zu machen. Und jetzt mit Corona, wo Kosten gespart werden, macht die gleiche Beratung, die das vorher beraten hat, macht sozusagen die Restrukturierung oder Cost-Cutting-Beratung und schließt als erstes den Corporate-Inkubator, den der Vorstand eh loswerden wollte, weil die Gewinne natürlich nicht schnell genug eintreten.
Ja, aber eigentlich ein ganz guter Segway zum nächsten Thema, weil wenn du als Großunternehmen digitalisieren willst, dann musst du dir auch einfach nur Slack runterladen, oder?
Ganz so einfach ist es eben nicht. Ich glaube, das ist auch der Fehler beim Verständnis. Ne? Um das ganz kurz abzuschließen nochmal. Ein gutes Bild dafür ist, glaube ich, ich habe mit 35 Jahren mal versucht, Snowboard fahren zu lernen.
Du Vollidiot.
Und, ja, und war in einem Kurs dann mit so 5- und 6-Jährigen, die lass mich gerade auf. Ja, es war wirklich lächerlich. Aber das Problem ist halt, und das Bild ist klar, ne? Also die Kleinen sind viel agiler, auf 2 Meter wenden die das Ding 3-mal und machen einen halben Salto, während ich 10 Meter brauche, um irgendwie das Ding um 90 Grad umzudrehen, weil du einfach nicht so agil, nicht so klein bist. Dein Wendekreis ist automatisch größer, wenn du groß bist. Deine Fallhöhe ist größer. Das heißt, sozusagen, wenn ich hinfalle, dann fällt mein Po aus 1,20 Meter mit 80 Kilo auf den Boden. Das Kinn fällt aus 60 Zentimeter mit 40 Kilo. auf dem Boden. Das heißt, es hat deutlich weniger Schmerzen dabei, es ist viel agiler und du kannst mit 35 und mit dem Altersschnitt von 40 kannst du sozusagen diese Tricks und die Agilität und die Geschwindigkeit, glaube ich, nicht mehr lernen, egal wie gut dein Snowboard-Trainer ist. Und am Ende hatte ich am Abend wirklich ich habe das erste Mal schwarze, blaue Flecken gesehen, und zwar über meinen ganzen Po. Musste 2 800er Ibuprofen nehmen, um am nächsten Tag überhaupt nochmal auf die Piste zu gehen, und habe dann mit Tränen das erste Mal gesessen, als ich nochmal auf den Po gefallen bin. Und so ungefähr stelle ich mir so digitale Transformationen für Mittelständler und MDAX-Unternehmen vor. Genau, also Slack reicht nicht, aber die News dieser Woche sind, dass Slack in Europa Microsoft verklagt. Und zwar, weil sie den gleichen Trick machen, den sie vor gut 20, 25 Jahren schon mal gemacht haben. Nämlich als Netscape ein populärer Browser wurde für das Internet, also einer der ersten nach Mosaic, einer der ersten Browser, den man quasi genutzt hat, um Webseiten zu besuchen, hat Microsoft beschlossen, das könnte so eine Art Navigationssystem fürs Internet werden. Also, der hieß sogar Netscape Navigator, oder? Ja. Also bauen wir doch einen kostenlosen Browser und bundeln den einfach mit Windows 95, war das wahrscheinlich damals. Das heißt, der ist standardmäßig vorinstalliert, oder Windows 2000. Und es gibt gar keinen Grund mehr, einen weiteren Browser runterzuladen, weil jeder Computer sozusagen hat auf dem Desktop ein Internet Explorer-Symbol, wo Internet runtersteht, und der Opa kapiert, wenn ich das Internet will, muss ich nur darauf klicken. Ich brauche kein Netscape mehr runterladen. Und daraufhin haben sie dann eine Dekade vor Gericht verbracht, weil Netscape dagegen geklagt hat. Netscape hat es trotzdem dann, ich war nie an der Börse zwischendurch, ich weiß gar nicht. Die Geschichte kann man, glaube ich, gut in dem Hard Things About Hard Things von Ben Horowitz nachlesen. Aber und der Gründer damals war Marc Andreessen, der jetzt Andreessen Horowitz, einen der berühmtesten VCs, unterhält. Der war damals der Gründer von Netscape. Auf jeden Fall glaubt man, und das ist, glaube ich, der Grund, warum Slack, oder einer der Gründe, warum Slack jetzt Microsoft wieder auf das gleiche Verhalten verklagt, dass das Microsoft damals 10 Jahre Entwicklungsarbeit gekostet hat, weil sie so fokussiert waren auf das ganze Antitrust-Verfahren, dass sie die Mobile-Welle komplett verpasst haben. Ne? Das ist relativ offensichtlich, dass mit Windows Phone oder irgendwelchen mobilen Produkten Microsoft locker 10, 12 Jahre hinterher war und es heute immer noch kämpft, daran zu kommen. Und ich glaube, Slack versucht jetzt einfach so viel Schmerz auf Microsoft hinzuzufügen, dass die aufgeben und sagen, bevor wir jetzt noch, also wär ich der Aktionär oder wär ich ein relevanter Aktionär bei Microsoft, dann würde ich doch jetzt sagen, dem Satya Nadella, bevor ihr es nochmal so verkackt und 10 Jahre irgendwie einen größeren Trend verpasst, kauft halt den scheiß Laden und schafft, also A, ihr kauft euch ein schnell wachsendes Produkt dazu, und Microsoft Teams hat gute Adoption, also es verbreitet sich gut, aber natürlich auch nur, weil es umsonst ist und bei Office 365 mit drin ist, kostenlos. Aber kauft doch den Competitor weg und kauft dir gleichzeitig den Schmerz dieses Gerichtsverfahren weg. Slack, also Microsoft ist $1.5 billion, also 1.500 Milliarden ungefähr wert, während Slack nur 20 Milliarden wert wäre. Wenn du jetzt eine 40% Prämie darauf rechnest, dann kostet es 1-2% von Microsofts Marktkapitalisierung, würden sie Slack einfach wegkaufen. Und durch diesen Schmerz, den sie jetzt mit dem Verfahren zufügen, nämlich weil in so einer großen Organisation wie Microsoft kostet es viel mehr Zeit, darauf zu reagieren. Also den Antitrust Complaint zu feilen, also dass du dich bei der Europäischen Union beschwerst, das ist ein bisschen Paperwork, da muss natürlich auch ein bisschen teure Anwälte dran arbeiten, aber es kostet erstmal wahrscheinlich mehrere hunderttausend, vielleicht niedrige Millionen, so ein Verfahren anzuleiern. In dem Moment, wo der Beschwerde stattgegeben wird oder zumindest weiter verfolgt wird, hat Microsoft sofort mega Arbeit, irgendwelche Dokumente zu sichern, auf gewisse Sachen zu reagieren. Sie müssen ihren internen E-Mail-Verkehr überprüfen. Damals bei Netscape gab es E-Mails, wo sie relativ klar gesagt haben, wir drehen ihnen jetzt den Saft ab. Sowas möchte man auf keinen Fall in der Wirtschaftspresse wiederlesen. Deswegen macht so ein Verfahren, glaube ich, für ein großes Corporate unheimlich viel Schmerz. Und auf jeden Fall kostet das Slack weniger Aufmerksamkeit und Geld, als Microsoft kosten würde. Das Problem könnte aber sein, ich bin mir sicher, Microsoft hätte Slack schon gekauft, zumal Slack sich ja an der Börse nicht super bewegt hat, ne? Die kosten nur noch 3/4 von ihrem Emissions, oder nicht dem Emissionspreis, sondern dem ersten Handelskurs. Also sind für 40 war die erste Notierung, glaube ich, jetzt sind sie bei $30. Das heißt, die waren tendenziell relativ günstig geblieben, aber wahrscheinlich hat Microsoft irgendeine Anwaltskanzlei prüfen lassen, ob sie die Regulatory Approval, dass die Genehmigung der Aufsichtsbehörden für so eine Übernahme bekommen würden. Und wahrscheinlich hat man sozusagen in der Legal Opinion gesagt, dass es unwahrscheinlich ist, dass Microsoft jetzt auch noch Slack kaufen könnte und damit sozusagen bei Operating Systems im Business-Kontext noch eine dominantere Stellung damit bekommen würde. Ansonsten bin ich mir relativ sicher, hätten sie es längst gekauft. Die Frage ist, wer könnte es dann kaufen? Vielleicht ein Cisco. Die haben eine eigene Communication Solution fürs Business, WebEx. Das läuft nicht so gut durch Zoom. Die könnten sich über Slack versuchen, wieder in den Videoconferencing-Markt reinzukaufen. Amazon hat mal, wollte angeblich mal ein Gebot abgeben. Da sehe ich nicht so richtig den Strategic Fit. Slack könnte so eine Konsole für AWS werden, dass ich sozusagen über die Bots und so weiter eigentlich alles steuere. Andererseits können Sie sehr gut sehen, die Unternehmen, die Slack professionell nutzen, haben ja fast alle ihre SaaS-Solutions mit Slack verbunden, um da so Bots und Alerts zu bekommen. Ist ja natürlich ganz spannend für Amazon zu wissen, wer welche SaaS-Solution nutzt und wie man die besser integrieren kann in AWS vielleicht. Ansonsten wüsste ich nicht, also dass dieses Verfahren gewinnen, ist gar nicht so einfach. Also man könnte sagen, das ist relativ klar Bundling oder Dumping oder Predatory Pricing, wie man das nennen will. Also Microsoft hat ein Produkt, Office 365, und das bietet einfach das Gleiche, was Slack macht, nochmal kostenlos mit Microsoft Teams, darüber haben wir letztes Mal ja geredet, zusätzlich an. Theoretisch kann man das als Dumping sehen, aber so einfach ist es nicht. Dann geht es wieder um die Definition des Marktes, wo man da dominant sein muss und so weiter. Also es ist gar nicht sicher, dass man es gewinnt, aber es schafft auf jeden Fall mehr Kosten und Schmerz auf Microsoft-Seite. Bin gespannt, wie das ausgeht. Und es dauert auch, so ein Verfahren dauert locker 4-5 Jahre im besten Fall. Das heißt, von den Auswirkungen wird Slack kurzfristig überhaupt nicht profitieren können. Bin gespannt. Also ich glaube, ich behaupte, wenn Microsoft das Approval bekommen vom Regulator, dann werden sie Slack noch bis Ende des Jahres kaufen. Aber wahrscheinlich ist das nicht möglich.
Ansonsten. Meinst du, Slack hat das nur gemacht, damit sie jetzt mal wieder auf der Karte sind?
Ich sehe die ehrlich gesagt gar nicht in so starker Konkurrenz. Also ich glaube, dass Microsoft Teams benutzt halt die Firma, die eh so hohe Compliance- und IT-Security-Richtlinien hat, dass der CTO einfach sagt, niemand wurde jemals gefeuert dafür, dass er Microsoft aufsetzt. Das ist halt der Standard, da kannst du nichts falsch machen. Deswegen nehmen wir immer Microsoft und dann müssen die Benutzer halt mit Teams arbeiten, obwohl sie vielleicht nicht wollen. Und Slack benutzt halt irgendwie das jüngere Unternehmen, wo die Developer oder der CTO noch mehr zu sagen hat und relativ freihändig entscheiden kann. Ich sehe da gar nicht so eine starke Konkurrenz. Natürlich beschränkt es so ein bisschen den Addressable Market für Slack, wenn Microsoft das einer gewissen Klientel komplett umsonst anbietet. Und viele Unternehmen, also alle, die nicht die Google Suite haben, nutzen ja wahrscheinlich Office 365 schon. Das heißt, wenn du dir das umsonst gibst, macht es Slack ein bisschen unvorteilhafter tendenziell. Ich glaube, am Ende entscheidet das aber die Belegschaft mehr oder weniger. Also ich sehe selten, dass Slack so vom CEO top-down verordnet wird, sondern eher, dass sich das in der Entwicklung, also sagen wir, du hast deine ersten 5 Entwickler in einem ganz kleinen Startup, die fangen sofort mit Slack an und das etabliert sich dann sozusagen bottom-up fast von alleine, wäre so mein Learning. Aber in die ganz großen Firmen kommst du so natürlich nicht so einfach rein.
Ich erkenne jetzt immer mehr, dass die Leute einfach per WhatsApp alles managen.
Ja, sehe ich auch viel. Oder Telegram. Beides, ja.
Telegram, wenn sie Dreck am Stecken haben.
Wahrscheinlich, ja. Sag mal, apropos Dreck am Stecken, was macht denn deine Podcast-SEO-Karriere? Sind wir da jetzt ein bisschen vorangekommen, endlich mal?
Na klar, wenn du morgens aufstehst und guckst, was es über dich nach Neuigkeiten gibt, nach was googelst du dann?
A, habe ich natürlich einen Google Alert, der mir das automatisch zuschickt. Abgesehen davon google ich mich tatsächlich super selten selber.
Ja, das sagt jeder mit einem blauen Haken. Ja. Aber nach was, also auf was ist der Alert? Auf Piep, auf Pip, nee, auf Philipp, auf Klöckner mit Ö, mit OE, auf was?
Ich glaube tatsächlich auf meinen Klarnamen in richtiger Schreibweise, also der europäische mit Ö.
Okay, sehr gut. Also ich habe mal so ein bisschen rumgespielt, beziehungsweise ich gehe ja so Sachen immer ein bisschen anders an als du. Ich schaue erstmal in meinem Netzwerk, mit wem ich sprechen kann. Wer kann mir helfen? Wer hat das schon mal gemacht? Wer kennt sich da aus? Und da ist mir tatsächlich Paula Turm in meinem Feed aufgetaucht. Die macht podcastmarketing.io und war so nett und hat mit mir telefoniert am Freitag. Und daraufhin habe ich so ein bisschen rumgespielt. Was sie mir erzählt hat, ist, dass die Suche bei iTunes und Spotify hauptsächlich mit dem Titel korrespondiert. Mhm. Und ich hatte ja vorgeschlagen, dass wir so schöne kurze Titel hatten wie Neo Broker und so. Und habe da jetzt mal mit den ersten beiden Titeln so ein bisschen rumgespielt. Habe gestern Abend so den ersten Test gemacht mit unserer ersten Folge. Und habe versehentlich deinen Namen falsch geschrieben, habe das dann heute nochmal korrigiert. Und es ist tatsächlich so, also man findet jetzt, wenn man uns mit Ö schreibt, findet man uns sowieso. Mhm. Dann mit deinem Kindernamen da, mit deinem Spitznamen findet man dich jetzt auch. Und mit OE findet man uns jetzt auch. Und was halt vorher war, alles nur, weil ich den Titel ein bisschen geändert habe, was halt vorher war, dass man nur deine anderen Podcasts gesehen hat, wenn man jetzt nach Pip geguckt hat oder Pip Klöckner. Okay.
Du glaubst also, Leute, die uns explizit gesucht haben, waren vorher unfähig, uns überhaupt zu finden und verkaufst das jetzt, also die Lösung dieses Problems als Podcast-SEO?
Na klar, das ist so ein Riesenberatungsjob, das ziehe ich jetzt irgendwie bei allen Firmen irgendwann mal durch. Nein, auf jeden Fall.
Ist das vielleicht der Grund, warum unsere erste Episode inzwischen mehr was mich ja wundert ist, also unsere Episoden haben ein zunehmendes Publikum, was sehr erfreulich ist, aber was man auch sieht ist, dass sozusagen immer mehr Hörer nochmal die erste oder vielleicht auch erstmals, aber auf jeden Fall scheint es Leute zu geben, die entweder bei der ersten anfangen oder mit der dritten angefangen haben und dann noch die erste und zweite auch hören. Auf jeden Fall haben komischerweise die ersten und zweiten deutlich mehr Hörer als die letzte und nicht nur wegen des Zeitverzuges, sondern komischer so Nachlaufeffekt.
Ja, daran liegt's nicht. Ich habe gestern erst die Titel geändert. Also ja, und wir wollen ja eigentlich, die erste Folge finden wir ja nicht so gut, deswegen die soll ja eigentlich keiner hören.
Ja, ist aber komisch, dass das die populärste ist jetzt, ne? Und nicht nur, weil es die älteste ist.
Ja gut, auf jeden Fall, da habe ich schon mal ein bisschen mit rumgespielt. Deine Annahme, dass da ja mehr Musik drin sein muss mit Retention und so, die kann ich noch nicht widerlegen oder bestätigen. Wenn da irgendjemand Ideen hat, gerne eine E-Mail an podcast@doppelgänger.io. Ich telefoniere sehr gerne mit Leuten, die irgendwas mit Podcasts oder Podcast-Marketing zu tun haben. Also gerne melden.
So, hast du in der Schule deine Hausaufgaben auch so gemacht, dass du mit der Streberin der Klasse einen Kaffee trinken warst und dann mit so ein bisschen Halbwissen versucht hast, durch die Klausur zu kommen?
Du, der große Unterschied, also wir werden ja irgendwann das gute Konzept für diesen Podcast haben und da ist ja der Unterschied, dass du immer den Job ganz gut machst, beziehungsweise sehr viel Zeit auf Facebook verbringst und dafür bezahlt wirst und bei mir, ich kenne meistens die Leute, die den Job gut machen. Jetzt die Frage, was ist besser?
Ich finde sehr, sehr gute komplementäre Konzepte. Also tatsächlich ist das der Fall, dass ich viel Recherche mache, weil ich ja generell auch eher soziophob veranlagt bin, umso besser ist, also ich habe hohen Respekt für dein Konzept, weil wenn man mal mit Leuten redet, die wirklich Experten in der auf dem Gebiet sind, dann ist das natürlich der effizienteste Weg, zu neuem Wissen zu gelangen. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Ich erkenne jetzt aber noch nicht so, wie wir besser werden bei dem Thema Podcast-SEO.
Gut, das nächste ist, ich habe jetzt ein bisschen umgetestet mit Transkription.
Ah, okay.
Da wurde mir eine Software empfohlen, Trint.com. Hm. Da kannst du die komplette Audiodatei hochladen und das Produkt ist eigentlich ganz cool so. Also du siehst dann den Text, du kannst dann den Text editieren, du hörst den Text, während du tippst. Und zwischendurch, es geht auch auf Deutsch. Das Problem ist, also A, rate mal, wie viel Seiten Text unsere 70 Minuten Podcast sind.
65. A4 Seiten, nee. Aber Schriftgröße 12.
Nee, es sind nur 14, aber es ist trotzdem Achso. viel. Achso. Und also die AI ist echt nicht so geil. Also viele, vor allem wenn wir englische Wörter nutzen, sind nicht richtig oder kommen gar nicht drin vor. Du musst unheimlich viel manuelle Editionen machen. Und eigentlich, also Rocket Internet, jetzt du als Berater mit Rocket-Hintergrund, würdest jetzt wahrscheinlich sagen, wir brauchen einen Praktikanten.
Ja, und zwar in den Philippinen, ja.
Ja, ich hätte jetzt gesagt in Amerika, aber gut, ja.
Aber wieso, Philippinen sprechen auch Englisch und haben ein Zehntel des Lohns.
Ja, wir brauchen aber vor allem einen, der Englisch, der Deutsch spricht, oder?
Ach so, dann, ja, wir haben das mit den Kolonien verkackt, deswegen schwer mit Deutsch.
Ja, und in der Zeitzone wäre halt gut. Also es wäre halt gut, dass wenn wir jetzt aufhören, dass dann irgendjemand die Post-Production macht und irgendjemand die Transkription und so.
Ja. Und sag mal, die Wette dabei ist, wir publizieren das dann auf dem Blog sozusagen, das Transkript, und hoffen, dass Leute das auf Google finden und so dann, weil sie zu faul sind zu lesen oder die sonoren Stimmen dazu hören wollen, stattdessen den Podcast hören und dann das abonnieren. Das ist dir.
Nein, also angeblich ist Google dabei, Audio selbst zu transkribieren und alle Podcasts dann irgendwie zu sehen oder lesen zu können. So, in Deutschland ist das noch nicht der Fall, deswegen wird empfohlen, dass man Transkripte haben soll. Mhm. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ob das ein wirklicher Mehrwert ist. Wahrscheinlich schon, aber wir könnten uns halt überlegen, dass wir halt den Content, den wir produzieren, dann einmal als Transkript haben und einmal als Blogpost und ihn dann irgendwie wiederverwerten, dass jeder nicht nur montags unseren Podcast hört, sondern die ganze Woche drauf erinnert wird.
Aber hast du den Userflow schon mal so gehabt, dass du sozusagen ein Transkript gefunden hast in Google und daraufhin den Podcast gehört hast oder sogar abonniert hast? Ist schon mal passiert?
Nee.
Ich habe schon welche gehört tatsächlich, also wo ich sozusagen die einzige Information, die verfügbar war, ein Podcast-Transkript war. Dann höre ich die Episode auch, das ist dann meistens Soundcloud. Aber dann abonniere ich nicht zwangsläufig den ganzen Podcast, weil das oft halt ein Gast war, sozusagen, der relevant war und jetzt die anderen Gäste vielleicht aber nicht relevant. Aber wenn die Kosten niedrig genug sind, macht das, glaube ich, trotzdem Sinn.
Ja, also, und wo mich Paula auch nochmal so ein bisschen dran erinnert hat, war so die Zielgruppe, warum wir das überhaupt machen und so. Da können wir, glaube ich, auch ein bisschen besser werden, uns noch ein bisschen eingrooven und uns überlegen, okay, für die, die uns jetzt nicht kennen, wieso machen wir das, wieso sollen die zuhören, wer sind wir überhaupt, und dass wir das alles ein bisschen glatter ziehen. Ich meine, wir waren jetzt schon und bei Business so in dem, also iTunes hat ein Ranking bis 200, Spotify bis 50 im Business oder Business Deutschland, da waren wir schon, ich würde jetzt nicht sagen sichtbaren Bereich, aber im unteren Ende, und wahrscheinlich mit dem kleinsten Investment und den hässlichsten Graphics schon mal dabei, da können wir auf jeden Fall noch einiges verbessern.
Da muss man mal sagen, dass die gesamte Grafik- und Audioarbeit, also die Post-Production und Grafik und so weiter, du übernimmst, wofür ich sehr dankbar bin, was sehr, sehr wertvoll ist und hilft, das pünktlich am Montagmorgen abzuliefern, jedes Mal. Also wer sich wundert, wenn mal was nicht 100% glatt ist, das ist, weil Philipp das montagmorgens 2:30 fertig macht in der Regel.
Ja, oder weil Philipp nicht weiß, wie er sein Setting im Browser einstellen soll.
Genau.
Aber ja, ich nehme die Challenge weiter an. Ich fuchse mich weiter ein. Ich finde es ganz interessant. Ja, bei Rocket würde man jetzt ein Prakti oder 20 Praktis haben, die das jetzt alles übernehmen. Ich würde daraufhin sagen, bei Rocket wurde auch noch nie irgendwas erfunden. Deswegen, ich mache das lieber selbst und schaue mir dann an, was es so für Produkte gibt. Und ja, wahrscheinlich meine nächste Challenge hatte ich mir gedacht, dass ich mir jetzt mal so ein bisschen den amerikanischen Markt angucke, weil da wird ja immer in Deutschland erzählt, da in Amerika, da sind Podcasts schon 3 Jahre weiter. Mal gucken, was es da noch so für Produkte gibt.
Siehst du, und schon bist du bei Rocket Arbeitsweise. wir hatten ja letztes Mal noch so eine kurze Umfrage gemacht, was ein guter Feedback-Kanal wäre. Und wir haben, um das Ergebnis nicht zu verzerren, auf Twitter gefragt. Und erstaunlicherweise wurde gesagt, dass Twitter der beste Kanal ist. Also werden wir in Zukunft einfach mehr über den Doppelgänger.io Twitter-Account kommunizieren. Und dann ist das sozusagen der offizielle Kanal. Dann haben wir das Problem auch gelöst. Okay?
Yes, sir.
Prima. Was gibt's sonst Neues?
Du, irgendwas hat eBay verkauft und ich glaube, du weißt was und hast damit irgendwas zu tun.
Genau, ich habe kurz darüber beim OMR-Podcast ja schon gesprochen und kann tatsächlich sozusagen über den tatsächlichen Prozess gar nicht so viel sagen, aber den Hintergrund kann man sehr gut beleuchten, weil er insgesamt, glaube ich, spannend ist. Und zwar gibt's bei eBay einen sogenannten aktivistischen Investor namens Elliott Management, was ein großer Hedgefund ist quasi, der von Paul Singer geleitet wird. Die haben sich einen relevanten Anteil an eBay gesichert und dann gesagt, der beste Weg, gerade den Aktienkurs von eBay zu verbessern, wäre, die Nebengeschäfte von der eBay-Auktionsplattform mal abzuspalten. Und zwar ist das einerseits StubHub, das wurde verkauft an Viagogo, glaube ich. Und das andere, sozusagen, was nicht zum Kernportfolio passte, war eBay Kleinanzeigen, also das sogenannte Classifieds Business. Classified Ads sind einfach nur die sogenannten Kleinanzeigen, also die klassifizierten kleinen Angebote, die jeder schalten kann für Immobilien, Autos, Partneranzeigen und so weiter. Das nennt man Classifieds. Und eBay Classifieds eBay Kleinanzeigen war ein erstaunlich erfolgreiches Produkt in Deutschland. Da gehören so ein paar andere kleine Kleinanzeigenportale in Niederlanden, Südafrika, UK und so weiter noch dazu. Und das stand jetzt quasi seit längerem zum Verkauf. Und wenn man sowas verkaufen will, gibt's immer drei Telefonnummern, die man so in seinem Rolodex hat. Das sind die drei größten Classifieds. Betreiber der Welt und die haben eine sehr identische Genese, mir fällt kein besseres Wort dafür ein, also die kommen aus der gleichen Ecke und haben sich sehr ähnlich entwickelt und zwar sind das drei Verlage. Der eine ist der deutsche Axel Springer Verlag, die sozusagen aus dem Verlagswesen, aus dem Zeitungsgeschäft kommen und dann relativ schnell im Immobiliengeschäft und im Jobanzeigengeschäft mit StepStone erste Classified Ventures akquiriert haben. Das andere ist der Schibsted Verlag aus Norwegen, die eigentlich genau das Gleiche in den Nordics, also in Skandinavien machen. Den gehört Aftonbladet, eine große Tageszeitung in Schweden und Norwegen, haben auch ihre eigenen Classifieds-Portale mit Spock, Blocket, Finn in Norwegen, Le Bon Coin in Frankreich, was quasi das eBay-Kleinanzeigen von Frankreich ist, Willhaben in Österreich gehört denen, also auch Verbindungen aus ehemals Verlag oder immer noch Verlag mit sehr starker Exposure im Kleinanzeigengeschäft. Und das dritte Beispiel, was man immer nennt, oder der dritte relevante Kleinanzeigen-Player weltweit, ist der Naspers Verlag, der in Südafrika, aus Südafrika kommt. Das wirkt ein bisschen komisch, ist aber, kommt quasi aus der holländischen Besiedlung durch die sogenannten Buren, also die weißen Bauern, die Südafrika besiedelt haben und hat dort die ersten Tageszeitungen damals rausgebracht. Über lange Zeit das Geschäft mit Tageszeitung dominiert in Südafrika und dann auch sehr früh ins Classified-Segment gegangen. Warum sind es ausgerechnet Verlage, die diese kleinen Anzeigen-Ventures anhäufen? Das ist relativ logisch. Man muss dazu wissen, dass sozusagen das Verlagseinkommen bestreitet sich aus Verkaufs- oder Distributionserlösen. Also wenn jemand wirklich Geld für die Zeitung zahlt am Kiosk, davon geht ein Teil an den Verlag zurück. Und der Rest ist das Werbegeschäft. Und von dem Werbegeschäft ist je nach Geschäftsmodell zwischen 30% und 50% vielleicht, kommt gar nicht aus den großen bunten Anzeigen, sondern tatsächlich auch aus den Kleinanzeigen. Also dass Leute irgendwie Partnerschaftsanzeigen oder ihr Auto verkaufen wollen oder eine Wohnung suchen oder einen Job anbieten. Das ist ein relativ großes Geschäft für Verlage traditionell gewesen. Und als diese Verlage sich der digitalen Transformation gewidmet haben, war es eigentlich eine sehr logische Konsequenz, zumindest im Nachhinein, zuerst sich diesen digitalen Kleinanzeigengeschäften zu widmen, weil das heißt eigentlich, ich druck die Kleinanzeigen jetzt statt in die Zeitung ins Internet, und das ist die logische Fortsetzung des des Geschäftsmodells auf digitale Weise. Und das haben diese drei, also Schibsted in Norwegen, Naspers in Südafrika und Springer in Deutschland sozusagen am besten geschafft und gelten daher so ein bisschen als Role Models oder Poster Boys, Poster Childs für diese Industrie. Und natürlich sind das auch die prädestinierten Käufer für so ein Produkt wie eBay Kleinanzeigen. Und dazu hat außerdem haben natürlich verschiedene Konsortien an Private Equity Playern darauf geboten, wirklich die gesamte Top 10 Riege der Private Equity Player, die groß genug sind, um sich das leisten zu können. Also die Transaktion war jetzt 9 Milliarden Dollar groß und das Rennen gewonnen hat am Ende Adevinta, was wiederum quasi das Digitalgeschäft von Schibsted ist. Sowohl Schibsted als auch Naspers haben ihr Digitalgeschäft, also ihre Marktplätze und Classifieds Ventures an die Börse gebracht als einzelne Gesellschaft in einem sogenannten Spin-off. Also wenn man von der Hauptaktie quasi ein Teilgeschäft abtrennt und dann bekommen die Altaktionäre anteilig Aktien und gleichzeitig können neue Leute sich in das reine Internetgeschäft einkaufen, die zum Beispiel jetzt nicht ein Verlagsgeschäft besitzen wollen. Und Adevinta ist, wie gesagt, das Online-Geschäft oder Digitalgeschäft des norwegischen Verlags Schibsted. Und die haben für 9,2 Milliarden jetzt eBay Kleinanzeigen gekauft. Die kennen das Geschäft sehr gut, wie gesagt, durch Le Bon Coin, was unheimlich erfolgreich in Frankreich ist, durch Blocket in Schweden, was sehr erfolgreich ist und war. Der Preis ist sportlich natürlich, ne? Das müsste so rund, ganz rund 10-fache des Umsatzes, 30-fache des Gewinns sein wahrscheinlich. Genau.
Warum geben die so viel Geld dafür aus? Ich meine, also ich als Konsument so, ich mag es eigentlich nicht. Also das Produkt.
Mein Verdacht wäre sozusagen, ich muss da im Kopf so ein bisschen trennen, was man von außen sehen kann. Was man von außen sieht, wenn du jetzt Le Bon Coin vergleichst mit eBay Kleinanzeigen, dann würde ich behaupten, dass eBay Kleinanzeigen zumindest in einzelnen Verticals, also vielleicht im Autobereich oder im Immobilienbereich oder im Jobbereich, noch untermonetarisiert ist. Also das ist ganz oft nur mit Google AdSense oder AdSense for Search monetarisiert. Und vielleicht hat Spekulation, also ich kann das nicht wissen und wenn ich es wüsste, könnte ich es nicht erzählen, aber vielleicht hat Adevinta einfach sozusagen die Traffic-Zahlen und die Monetarisierung mit ihren Geschäften in Schweden, Österreich und Frankreich verglichen und glaubt, das besser monetarisieren zu können, was dann natürlich das EBIT, also den Gewinn, sofort anheben würde. Und dann senkt sich quasi im Nachhinein der Akquisitionspreis oder wirkt im Nachhinein etwas rationaler. Das könnte der Grund sein. Abgesehen davon, passt es halt gut zu ihrem Portfolio. Teuer ist gerade eh alles, also Schnäppchen gibt's nicht. So würde es am ehesten für mich Sinn machen. Und man muss auch sagen, wie gesagt, die Transaktion ist insgesamt halt mit 9 Milliarden sehr groß, ne? Also ein Springer selber wurde ja gerade private genommen für weniger Geld. Da kann jetzt auch nicht jeder kleinere Verlag oder so nochmal ein Business für 10 Milliarden mit dran kleben.
Ja, ich bin gespannt, wie das Produkt sich verändert oder ob einfach, also ob die jetzt ja die Preise anheben oder so oder und dann auf einmal entstehen neue Player, weil die Leute irgendwie über eBay Kleinanzeigen das Zeug halt einfach kostenlos schnell weghaben wollen oder so.
Ja, mein Eindruck ist schon, dass es sozusagen beim Preis Spielraum gibt in einzelnen Verticals. Gleichzeitig hast du so ein bisschen Druck natürlich von Facebook, die auch versuchen mit Macht ihr Marktplatzprodukt, obwohl das zumindest in Deutschland fast niemand nutzt. Das versuchen die natürlich sehr stark zu pushen. Theoretisch könnte nebenan auch ganz gut Fuß fassen in dem Bereich noch, also ist auch nicht ganz ohne Risiko. Aber hat einen sehr guten Footprint, sehr liquider Marktplatz, ist schon schwer, den wieder zu ruinieren. Also das wieder kaputt zu bekommen, ist relativ schwer. Es besser zu monetarisieren, ist, glaube ich, durchaus möglich. Gerade mit steigender Qualität und Liquidität.
Sag mal, bist du bei nebenan investiert?
Nicht mit Geld. Ich habe da mal geholfen. Warum?
Ja, weil du die ab und zu erwähnst und so erwähnst, als ob du sie sehr gut findest.
Ich will die überhaupt nicht pushen, ich finde die aber tatsächlich sehr gut. Und ich halte es für ein aussichtsreiches Unterfangen. Du nicht?
Hat es Nextdoor? Doch, also ich finde, also am Ende kopieren sie oder haben sie ja Nextdoor kopiert so. Und ja. Ich glaube, dass Nextdoor ist eine von den wenigen Startups aus Amerika sein wird, die es wahrscheinlich in Deutschland nicht schaffen.
Haben die sich schon zurückgezogen? Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen die Corona-Konsequenz, dass viele US-Startups sich zurück. Also ich frage mich, ob so ein ZipRecruiter zum Beispiel wieder zurückgeht, ob ein Nextdoor aufgibt auf Kontinentaleuropa. Robinhood hat am Montag, glaube ich, ihre UK-Expansion abgeblasen. Und damit ist klar, dass wenn sie UK nicht schaffen, dann werden sie Deutschland erst gar nicht anfassen, weil das regulatorisch noch komplizierter ist.
Ja, die haben unseren Podcast gehört und haben dann gesagt, machen wir nicht.
Die scheiß Deutschen wieder. Nee, so viel Stress wollen wir nicht. Ja, bin gespannt. Aber es ist halt ein Modell, wenn du einmal bei einer der Plattformen Kunde bist, ist es unheimlich schwer, glaube ich, die Leute wieder zum Switchen zu bringen. Gerade wenn du, also wenn dein Konkurrent in einer Nachbarschaft schon 1800 Leute hat, wie will, also ob du dann die ersten 100 oder die ersten 200 zusammenbekommst, ist dann, das hilft ja auch nicht mehr doll. Also ich glaube, da geht es wirklich um Geschwindigkeit und ein bisschen Authentizität auch. Ja. Aber es ist ein Venture, wo ich jetzt erstmal nicht sehe, wie das die Welt schlechter macht.
Aber frag doch mal deine Freunde von nebenan, ob sie dir so ein bisschen Insights geben können über Corona, weil während der Corona-Zeit hat man ja jetzt seine Nachbarn auch ein bisschen besser kennengelernt. Auf jeden Fall in der Stadt.
Ja, meine Aufgabe ist ja eher von außen darüber Mut zu maßen. Indiskretion ist ja nicht so mein Tagesgeschäft, sondern.
Na gut, ich schreibe den Kunden auf LinkedIn an, vielleicht kann ich irgendwas erzählen.
Ja, mach du das, ja. Ich habe entweder Insights, dann kann ich nicht darüber reden. Und wenn nicht, versuche ich es von außen zu analysieren. Das sind meine zwei Wege.
Na gut. Podcast-SEO angeblich, also ich weiß nicht, was es mit SEO zu tun hat, aber wir sollen unbedingt Gäste einladen.
Ja, machen wir bestimmt auch mal.
Ja, aber wieso? Wir können doch einfach deren Namen in den Titel schreiben, dann kriegen wir auch den Traffic.
Ja, und bewerben dann auch.
Ja.
Da steigt aber die Retention nicht. Das funktioniert ja nicht. Nach dem System, was ich vermute, kriegst du da sozusagen ja auch bestenfalls einen Einmalhörer, der dann eine schlechtere, wie hast du es, Listener Experience hat. Das ist ja wie schlechtes SEO, dass du Leute mit Themen anlockst, die du da nicht bedienen kannst. Und am Ende ist das heutzutage ja sogar schädlich für SEO.
Ja, außerdem, generell habe ich keine Lust auf Gäste, weil wir haben hier nur 17
Minuten. Ich habe nicht mehr Lust auf dich.
Doch. Ja, aber natürlich. Wenn wir jetzt, also mal angenommen, wir laden jetzt hier einen Gast ein, dann erzählt er uns, wie toll er ist und alles. Und dann, wenn wir so ein bisschen kritische Fragen stellen, dann sagt er danach, ich weiß nicht, können wir den vielleicht, könnt ihr das noch schneiden und so. Es macht alles viel komplexer.
Und, sag mal, wo du gerade Schneiden erwähnst. Wie viel Schneide-Requests hast du bisher von mir bekommen und wie oft hast du Dinge, die ich gesagt habe? Also übrigens, immer wenn man dieses blub, 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 blub Weinflaschengeräusch hat, hat Philipp was rausgeschnitten bei der Postproduktion. Das wird nicht so einfach klar, glaube ich, von außen. Und wer ist gerade der Schnipperling hier in der Postproduktion und schneidet Äußerungen von mir raus?
Ja, also weil du dich am Anfang nicht benommen hast, aber ich würde auch, das stimmt auch nicht immer, also du im Gegensatz zu mir, ich trinke ja immer ein Glas Wein, du trinkst ja immer die ganze Flasche.
Ich habe jetzt dieses große Glas, das heißt, ich trinke immer nur ein Glas.
Ich glaube, Listener Experience, wir verlieren den Kunden hier.
Wir sagen dem Gast einfach, dass nicht geschnitten wird und fertig, das müssen die vorher wissen, finden wir auch, die sind so eine Publicity-Huren, dass sie sich trotzdem dafür bereitstellen.
Ja, aber die will doch keiner hören. Also und dann nochmal, also der zweite Punkt, den ich hätte, OMR feiert heute die 300. Folge. Ne? Also Philipp Westermeier hat jetzt hier 300 Podcast-Folgen. Wenn wir darüber jetzt noch 2 Minuten reden, meinst du, wir können dann OMR in den Titel schneiden?
Ja, super Idee. Können wir Glückwunsch zur 300. Folge OMR reinschreiben.
Ja, weil ohne OMR würde es uns und diesen Podcast eigentlich nicht geben.
Das kann man absolut so sagen. Wollte ich nämlich gerade sagen, dass ich glaube, OMR ein großes Verdienst hat für die Entwicklung der Podcast-Szene in Deutschland insgesamt. Und auch wir wären ja natürlicherweise, wäre auch OMR unsere erste Adresse, wenn wir sozusagen ein Netzwerk bräuchten, suchten und wenn wir sozusagen Werbung nicht kategorisch ausschließen würden im Moment, dann hätten wir das sicherlich auch bei OMR gemacht, oder? Das ist für mich der natürliche Hub für das Thema Podcast. Und wie gesagt, haben sie viel getan und verdienen unsere Glückwünsche zum 300. Geburtstag.
Ja, ich habe den Podcast noch nicht gehört, aber ich kann ihn nur empfehlen. Also den.
Was? Weil du ihn nicht gehört hast.
Soll ich das schneiden?
Das wird geschnitten, ja.
Okay, das lasse ich drin. Also, wir haben noch zwei, drei Themen. Wir können ein Thema, können wir ein bisschen abkürzen. Also, IDFA, Apple hat announced, dass sie im September mit dem schönen iOS 14 eigentlich mal schön die Werbeindustrie ein bisschen ärgern. Also, es gibt ein Advertiser-ID bei Apple, die sagt eigentlich so vor allem den ganzen, die halt Downloads kaufen oder auch den ganzen Games in den Apps, was so los ist. Und Apple ist ja so das, im Gegensatz zu Google ist Apple ja eher so für Privacy und die scheinen irgendwie alles zu tun, damit die reichen iOS-iPhone-Nutzer ihre Ruhe haben und jetzt keine Werbung mehr bekommen von irgendwelchen Games oder so. Wie man sich das vorstellen kann für den Endnutzer, also ab September sieht es so aus, dass wenn man eine App aufmacht und da sind SDKs von anderen Apps drin und so, dann kommt da so eine schöne Box, die dann sagt, die App würde gerne dich tracken oder halt, also the app would like permission to track your access apps and websites owned by other companies. So ein bisschen wie diese Cookie, wie heißen die, Consent-Cookie-Boxen auf Webseiten. Mhm. Und die Annahme ist halt, dass, also das Ding sieht so böse aus, dass das einfach keiner macht. Also, dass man auf einmal nur noch so bis maximal 20% irgendwie an Daten bekommt. Und ja, du hast wieder viele Artikel gelesen, ein paar davon kommen in die Shownotes. Ich habe mich mit zwei Leuten unterhalten. Einer in der Gaming-Szene, der möchte natürlich unbekannt bleiben. Und einer, der heißt André und der hat mal bei Lovoo Marketing gemacht. Und der lebt jetzt so den Traum von vielen digitalen Nomaden, wohnt in Spanien und hat so eine kleine Agentur, mit der er jetzt Online-Marketing macht. Der Gamer hat mich verwiesen auf einen Artikel, den werde ich auch noch verlinken, über so einen Game Producer, der erzählt, der so ausgepackt hat. Und das zeigt einfach, ja, wie viel Daten, wie die halt die Nutzer profilen.
Und kannst du mal wiedergeben, was der ausgepackt hat, oder war das auf Englisch?
Naja, also die haben halt so 30 SDKs da drin und sammeln sich halt alle Daten zusammen. So, das geht halt jetzt nicht mehr. Mhm. Eine kleine Anekdote daraus, also nicht aus der, also vielleicht hat mir diese Geschichte irgendjemand erzählt, aber wenn du zum Beispiel von einem Nutzer weißt, dass er sich in dass er möglicherweise in einer Dating-App Single ist, dann kannst du ihm, verkaufst du ihm wahrscheinlich irgendwie andere Sachen in den Games, als wenn er irgendwie mit jemandem zusammen ist oder je nachdem, was für einen Sex er hat und. Und so funktionieren halt die Games. Ich meine, das ist für uns irgendwie keine Überraschung. Hm. Aber wenn man sich jetzt überlegt, so
Und ich weiß dann auch nicht, ob der die App schon installiert hat und so, ne? Kann ich dann auch targeten irgendwie Leute, die 20 Tage nicht aufgemacht haben und sowas? Oder das geht alles verloren, oder?
Ja, individuell kannst du, glaube ich, schon noch Sachen machen. Und Apple baut jetzt auch wieder ihr iAd-Netzwerk auf und gibt ein eigenes SDK raus oder so. Aber generell ist jetzt sehr viel Ungewissheit in dem Markt. Und so, also es gibt halt verschiedene Leute, die sich irgendwie fragen, wie das in Zukunft aussieht. Die ganze Gaming-Industrie halt, die davon lebt, irgendwie das Maximale aus dem Nutzer raus zu monetarisieren. Dann die ganzen Anbieter, also MMPs, Mobile Measurement Partners, sowas wie Adjust, wo man halt einfach guckt, okay, über welchen Kanal, über wen kann ich am besten Online-Marketing machen oder halt App-Downloads machen, die sind eigentlich, die braucht man eigentlich nicht mehr, die können auf jeden Fall nicht mehr ihre Preise von früher irgendwie announcen Und man fragt sich natürlich auch, was das irgendwie für Facebook und so bedeutet, weil Facebook macht, glaube ich, 70% irgendwie mit App-Downloads so. Mhm. Also es sind einige Fragezeichen. Die Frage ist auch, ob Apple irgendwie im Hinterzimmer vielleicht irgendeinen Deal macht. Keine Ahnung. Oder ob es halt tatsächlich, ob Apple tatsächlich irgendwie gegen Apple vorgehen möchte und einfach sagt, okay, wir wollen nicht mehr, dass ihr irgendwie so spielt, wie ihr aktuell spielt, und wir würden lieber, dass die Leute die Downloads über unseren Shop einfach kaufen oder über unser Netzwerk.
Das scheint auf jeden Fall lukrativer für Apple, ja. Also ich glaube, was offensichtlich ist, das ist nicht kein Rückenwind für so ein Adjust- oder Retargeting-Anbieter wie Criteo oder fast alles in dieser, es gibt ja dieses Lumascape-Ecosystem, ne, wo man das Display, können wir auch mal verlinken, das Display-Marketing Ecosystem eigentlich sieht, die meisten Player davon sind eher advers dadurch betroffen, also profitieren davon nicht, im Gegenteil, weil einfach ja die Gesamteffizienz mit weniger Daten, sozusagen der Branche, die Gesamteffizienz geht ja runter, wenn du weniger Daten hast. Gleichzeitig ist es ein großer Trend, ne, dass die ganzen Browser-Anbieter, Mozilla, Google, schließen Third-Party-Cookies aus. Das heißt, insgesamt wird Tracking schwerer. Andererseits, da glaube ich ein bisschen an die Innovationskraft der Firmen, dass man das dann eben doch mit Fingerprinting oder durch das Expolieren, wie heißt das? Extrapolieren, oh Gott. Durch das Extrapolieren der Daten es dann wieder hinbekommt, auch mit, wenn du 20% Stichprobe hast, dann kannst du eigentlich ja relativ gut das immer noch sozusagen ausdehnen auf die restlichen Nutzer und zumindest schlauer raten, also weniger falsch liegen. Das heißt, sowas wird natürlich ein Adjust und die Attribution-Anbieter versuchen, dass sie sozusagen aus weniger Daten mehr machen, oder zumindest, dass es keine Blackbox, sondern eine graue Box wird. Ich bin auf jeden Fall dabei, dass Facebook immer am meisten leidet. Also wenn Privacy besser wird, hat den größten relativen Schaden immer Facebook. Und ich glaube, das sind auch die drei Motive von Apple, ne? Also das einmal ist es, Privacy ist eine super USP für Apple, weil sie die einzigen sind, die anbieten können. Die anderen Businesses basieren alle auf Daten und Tracking. Das heißt, das ist was jedes andere Business lebt von Daten, und Privacy ist das Einzige, was Apple anbieten kann, weil sie eben noch keinen Gewinn daraus schlagen aus Daten. Und gleichzeitig ist auch der größte Schwachpunkt oder die offene Flanke der Konkurrenten, dass wann immer Apple die Privacy-Richtlinien erhöht, verschlechtert sich eigentlich automatisch das Geschäftsmodell von Google und Facebook. Weil es ist so ein bisschen, als wenn Apple ein Auto bauen würde, was aus Sicherheitsgründen nur 50 km/h fährt, und alle anderen haben Autos, die 250 fahren. Aber je mehr von den 50 km/h Autos auf der Straße sind, desto seltener schaffst du es, 250 zu fahren, weil die Straße verstopft ist. So, und Apple baut jetzt quasi diese sicheren Autos. Und man muss ja vorstellen, ich glaube, iPhone ist so zwischen 30-40% Verbreitung, schätze ich, weltweit. Aber von den 600 Millionen Apple-Nutzern, das sind natürlich 85% der Kaufkraft wahrscheinlich der Welt. Und das sind ja die superreichsten Leute der Welt relativ gesehen, und Philipp Glöckler, die ein iPhone besitzen. Und die, also du bist quasi Herr oder der Zuhälter von einem großen Teil der Kaufkraft im Internet. Und irgendwann werden sie vielleicht versuchen, auch daraus wieder, also erstmal schneiden sie sozusagen andere Anbieter, die mit diesen Nutzern Geld verdienen wollen, von ihrer Audience ab. Was Sinn macht, wenn du die irgendwie ein bisschen exklusiv bespielen kannst. Und gleichzeitig denke ich, dass sie irgendwann auch wieder für Geld Zugang zu der Audience gewähren werden. Und im Moment, das hast du vollkommen richtig gesagt, glaube ich, ist das der App Store, ne? Also der relativ gesehen wird, ist immer vorteilhafter, die Nutzer über den App Store zu erreichen, die Apple-Nutzer, je schlechter alle anderen Kanäle werden im Tracking oder in der Transparenz. Das heißt, am Ende musst du sie über einen App Store erreichen, und da zahlst du dann eventuell Werbeausgaben an Apple und sowieso die 30% Tax quasi auf den App Store, wann immer jemand was dort drüber kauft. Und das andere große Thema, warum das so für Apple so wichtig ist, ist, glaube ich, dass Apple sozusagen, obwohl sie eine dieser drei super hoch bewerteten Firmen mit anderthalb Trillionen Dollar sind, sind sie letztlich größtenteils noch gepriced wie ein Hardwarehersteller, weil nur 20% ihrer Umsätze kommen aus dem sogenannten Services-Bereich, also irgendwie iTunes, Apple TV, Mi.com, iCloud und all diese, oder der App Store natürlich auch zum großen Teil. Und wenn sie schaffen, diese Service-Revenues von 20 auf 40 oder vielleicht sogar 50% zu erhöhen, dann wären sie mit Sicherheit doppelt, wenn nicht dreimal so viel wert als Unternehmung, weil sie dann nicht mehr wie ein Hardwarehersteller, auch wenn das Hardwaregeschäft schon für einen Hardwarehersteller extrem margenstark ist bei Apple, trotzdem noch margenstärker oder noch skalierbarer mit der entsprechenden Fixkostendegression und so weiter, wäre es halt ein Service- oder SaaS-Business oder Subscription-Business zu haben. Und je mehr Geld sie entweder den Nutzern oder den Leuten, die Zugang zu den Nutzern haben wollen, sozusagen über Services aus dem Kreuz leihen können, desto wertvoller wird Apple werden, letztlich.
Ja, ich frage mich halt ein bisschen, wie die App-Entwickler das so sehen, weil, also eine Geschichte war, was man jetzt wahrscheinlich kurzfristig sehen wird, ist, dass Logins wesentlich früher kommen, so wesentlich früher wird nach der Telefonnummer und nach der E-Mail gefragt, um dann ein Matching zu machen.
Also, das ist halt schlau, ja.
Wenn man halt eine Telefonnummer hat, kann ja WhatsApp, Facebook hat ja ein paar Telefonnummern, so. Was allerdings Apple halt auch macht, ist, dass sie halt sehr hart auf Apple Login, Apple Pay und so gehen. Was für den Endnutzer ja auch recht convenient ist. Also ich habe heute Mobile was gekauft. Es wäre einfacher, wenn ich es mit Apple Pay bezahlt hätte und meine Anschrift und alles ist drin so. Als Endkunde nützt mir das was. Aber wenn du Apple Login in der App und so hast, kriegst du auch nicht mehr die richtige E-Mail-Adresse und die richtige Telefonnummer, sondern es ist alles gehasht. Also du hast eigentlich überhaupt, am Ende hast du überhaupt keinen Kundenkontakt mehr zu deinem Kunden und musst noch 30% abgeben.
Ja, ist auch extrem schlaue Disintermediation. Also das, oder eine Intermediation ist es, Entschuldigung. Also dass du dich zwischen den Kunden und den Verkäufer der Dienstleistung oder des Produktes stellst. So stellst du sicher, dass du immer eine Steuer darauf bekommst, so wie in Google zum Beispiel oder so.
Ja, das ist schon. Ist schon auf jeden Fall eine Nummer. Glaubst du? Und das andere, was eine Annahme war, dass jetzt halt so ein Netflix könnte ja jetzt zum Beispiel irgendwie so ein bisschen Druck aufbauen, indem sie manche Filme erst später auf Apple releasen.
Aber vergraulst du damit nicht deine wertvollsten Nutzer und gibst denen Grund, direkt zu Apple TV zu gehen dann?
Ja, die Frage ist so ein bisschen, also Apple wird wahrscheinlich das durchziehen, auf jeden Fall so. Die werden, ja. die haben das ja mit dem Browser schon gemacht, haben sich nicht wirklich viele beschwert und so, die machen ihr Ding. Die Frage ist, wird irgendeiner halt irgendwelche Tipps und Tricks machen, um Apple zu zeigen, dass sie sich vielleicht doch ein bisschen anders benehmen sollten?
Ich glaube nicht, dass irgendjemand gerade die Macht hat. Was die alle machen werden, ist, die werden irgendeine Lobbyvereinigung gründen und denen das Geld hinten reinstecken, damit sie in der EU, Indien und in den US die Regulatorik für einen App Store beeinflussen und sagen, das ist unfair, dass man dann 30% Steuer auf jegliche Umsätze im App Store. Also für einen Spotify oder Netflix ist es ja wirklich brutal, ne? Also wenn du da die Pro-Nutzer-Umsätze anschaust, dann fragst du dich, warum die so günstig sind. Also warum das Unternehmen so wenig verdient, weil wir zahlen da irgendwie 100 Euro im Jahr und warum kriegt das Unternehmen dann doch nur irgendwie 60, 70? Und es ist halt, weil 30% gar nicht ankommen. Ne? Ich glaube, die versuchen es eher auf dem regulatorischen Weg. Also ich glaube, es wird nicht einfach. Also ich sehe das keinesfalls als gegeben, dass man das gewinnt. Aber ich glaube nicht, dass einer sich sozusagen einzeln mit Apple anlegt gerade. Weil, wie gesagt, die besitzen 85%, wenn nicht 90% der kaufkräftigsten Nutzer und können die mehr oder weniger abschließen vom Rest des Internets oder von anderen Playern. Ich sehe nicht, wer da in der Lage wäre. Also bestimmt nicht ein Netflix oder ein Spotify, die auch direkt konkurrieren mit Apple.
Vielleicht sollten wir mal einen Podcast machen, wie super wir Apple finden, damit Apple uns im iTunes featured.
Fiele mir schwer, aber meinst du
so? Ja, gut, das mache ich irgendwann mal, wenn du krank bist.
Denn deine nächste Hausaufgabe ist mir noch übrigens noch nicht eingefallen. Als nächste Hausaufgabe kannst du doch mal das Buch lesen von diesem Apple App Store Typen, dem Deutschen, der da alle Geheimnisse verrät. Und dann verrätst du sozusagen im Rahmen des Zitatsrechts und dabei das Buch anpreisend, verrätst du dann ein paar der großen Tricks und was du dabei gelernt hast. Das wäre eine gute Hausaufgabe. Also wenn du.
Ja, genau. Also danach kann ich nie mehr nur irgendwas mit Apps machen wahrscheinlich. Aber schick mir das Buch und ein paar Flaschen Wein für die nächste Folge und ich schau rein.
Nee, nächste Folge. Als wenn wir wissen noch, das dauert ein Quartal. Also erstmal machen wir Podcast SEO noch fertig. Und dann deine nächste Aufgabe, wenn du der Meister des Podcast SEOs bist, dann kommt App Store Optimierung dazu.
Top. Erzähl du mal was über Google. Da kennst du dich wenigstens ein bisschen mit aus. Da gab's doch hier Earnings und so, ne?
Die kommen nächste Woche am 30.07., glaube ich.
Ups.
Ich glaube, was absehbar ist, dass durch sozusagen den Totalausfall der Reisebranche und die weniger Ausgaben in den anderen Werbebereichen wird der Umsatz wahrscheinlich im Vergleich zum Vorjahr, im Suchbereich zumindest, leicht schrumpfen, würde ich vermuten. Also das ist, glaube ich, das erste Mal. Ich weiß nicht, ob 2008 ist geschrumpft. Das heißt, das erste Mal wird der Umsatz leicht schrumpfen im Suchgeschäft. Es wird so ein bisschen rausgerissen vom Cloud-Geschäft und von YouTube, die weiter wachsen. Ich würde vermuten, entweder Nullwachstum oder leicht negativ. Was dann wiederum heißt, dass von der Profit Margin oder Operating Margin von Google fast nichts übrig bleibt. Also sie werden keinen Verlust schreiben, aber auch keinen großen Gewinn. Vielleicht wenige Milliarden, die übrig bleiben, weil sie die Fixkosten ja nicht abbauen kann. Google hat kaum flexible Kosten oder variable Kosten, sondern der Großteil der Kosten sind Data Centers und Entwickler und die entlässt du ja jetzt nicht. Und das heißt, die Kosten bleiben die gleichen, wenn 20% des Umsatzes fehlt und deine Profit Margin 20% ist, dann müsstest du an die Grenze der schwarzen Null theoretisch geraten. Das würde ich vermuten, was jetzt kommt. Was ein bisschen schade ist, ist, dass es das Hauptproblem von Google überdeckt, weil die werden dann sagen, das sind alles Corona-Effekte. Das tatsächliche größere Problem von Google ist, glaube ich, dass der Kernmarkt, nämlich Suche, immer weniger wächst. Und ich glaube, im Nachhinein ist das eigentlich auch der Grund, warum sie vor wenigen Jahren das Business von Google in Alphabet umgenannt haben, weil sie eigentlich zu dem Zeitpunkt schon wussten, dass Suche schon bald nicht mehr das größte oder zumindest nicht das dominante Geschäft bei Google sein wird. Weil was passiert ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man immer mit den Marktplätzen und Craigslist sagt. Da gibt es so eine Folie von Greylock, die heißt Disruption of Classifieds, also wo Craigslist, ein großes Kleinanzeigengeschäft in den USA, gezeigt wird und dann wie jede Kategorie eigentlich einen eigenen Marktplatz bekommen hat. Und das Gleiche passiert so ein bisschen mit den Suchverticals bei Google, glaube ich. Das heißt, dass wenn du ein Hotel suchst, gehst du eigentlich nicht mehr zu Google, sondern du weißt genau, wo man die besten Preise oder die beste User Experience für Hotels bekommt. Das Gleiche gilt für Produkte. Du gehst zu Amazon oder Idealo, wenn du ein Produkt suchst. Das Gleiche gilt vielleicht für Flüge. Da hat jeder seinen präferierten Flugsucher-Player. Und eigentlich in diesen hochprofitablen Verticals, also da, wo auch eigentlich viel Geld ausgegeben wird traditionell, dort wird Google immer schwächer, weil die Leute ihre sogenannten Destination Sites, also den Primus in dem Vertical im Kopf haben und nicht mehr Google brauchen, um diese Transaktion im Internet zu tätigen. Während früher man Google eher so als Navigationssystem für alles benutzt hat. Das heißt, Google verliert so nach und nach ganz viele Verticals und die Suchen insgesamt stagnieren wahrscheinlich, aber vor allen Dingen diese transaktionalen, kommerziellen Suchen, würde ich behaupten, sind sehr, sehr wahrscheinlich rückläufig. Und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man auch viele der Maßnahmen sehen, die wir in der Vergangenheit als antikompetitiv oder die auch von der EU als antikompetitiv festgestellt worden sind, dass das letztlich auch defensiven Charakter hatte, nämlich dass sie gemerkt haben, dass ihnen im Shoppingmarkt, im Reisemarkt und so weiter die Fälle einfach wegschwimmen und sie auch irgendwie schaffen müssen, ein besseres Produkt zu bauen, was sie dann aber nie gemacht haben, sondern sie haben ein schlechteres Produkt oben drüber gestellt und dann wurden dann dafür zu Recht quasi gerügt von der Europäischen Kommission. Was sie jetzt machen nochmal, so als meiner Meinung nach einen der letzten Versuche im Shopping-Bereich ist, dass sie haben ja schon die Teilnahme an Google Shopping kostenfrei gestellt vor einem Monat oder zwei. Und jetzt machen sie sogar die Teilnahme am Google Marketplace, also Buy on Google heißt das, aber das ist letztlich wie ein Marketplace, also wo du ohne Kontakt zum Händler auf Google das Produkt kaufst und der Händler verschickt es dann. Und obwohl bei Google da natürlich Payment-Kosten und so weiter anfallen, ist das für den Kunden, also den Verkäufer und den Käufer kostenlos. Da muss man sich jetzt eigentlich auch fragen, ist das nicht Dumping oder Predatory Pricing, wenn die sagen, wir bieten dieses Produkt kostenfrei zusätzlich an. Wenn ich jetzt ein Amazon Idealo oder Rakuten oder einer der Marktplätze bin, ein Real-Hitmeister, was weiß ich, dann ist das aus meiner Sicht natürlich auch wieder kompliziert, dass die was jeder irgendwie mit 1-3% bepreisen muss, einfach kostenlos anbieten. Aber ich glaube, das Ziel ist relativ klar, nochmal versuchen, irgendwie diese Kategorie nicht komplett an Amazon zu verlieren, weil im Moment sieht es so aus, dass wenn Amazon die nicht nur gewinnt, sondern bei weitem gewinnt. Und da ist, ich glaube, letztes Jahr da auch so ein Strategiepapier, also das Papier selber ist nicht rausgekommen, aber sozusagen die Information, dass es bei Google Meetings gab, in denen eine Gegenstrategie zu Amazon beschlossen oder besprochen wurde, war relativ klar. Und die gab es auch für andere Wettbewerber von Google, dass man sozusagen konkret sich der Bedrohung durch bestimmte Seiten in bestimmten Verticals gewidmet hat. Und jetzt versucht man halt, das Shopping-Produkt nochmal zu gewinnen, indem man die Händlerbasis deutlich ausweitet, indem alles kostenlos ist. Und natürlich rekrutiert man so auch die Händler, die vielleicht morgen auch Geld ausgeben werden, um dann doch mehr Sichtbarkeit zu kaufen bei Google. Ich halte es, Shopping ist seit Anfang an eigentlich ein Rohrkrepierer. Google Shopping lebt allein davon, dass es eben in die horizontalen Suchergebnisse eingeblendet wird. Das heißt, wenn du irgendwas suchst, wird Shopping automatisch in der horizontalen Suche platziert. Wenn nicht, hätte Shopping unter 1% Marktanteil, weil niemand aktiv dieses Produkt nachfragt oder den Shopping-Reiter klickt. Weiß jeder aus seiner eigenen Erfahrung wahrscheinlich, dass das nicht oft vorkommt. Und dann hat Google noch was anderes Spannendes gemacht. Und zwar, da ist unsere Prediction oder unser Thema vom letzten Mal tatsächlich schneller relevant geworden, als wir uns hätten vorstellen können. Und zwar hatte ich letztes Mal ja gesagt, dass Google Maps und Google Discover, die am weitesten untermonetarisiertesten Verticals bei Google noch sind und dass insbesondere Google Local oder Google Maps sich immer mehr als Navigationssystem eigentlich für die Offline-Welt durchgesetzt hat und da Google wahrscheinlich mehr tun wird, um das besser zu monetarisieren, auch weil das Hauptgeschäft eben nicht mehr wächst. Und just letzte Woche hat Google ein Produkt gelauncht in den USA, das Google Guaranteed Badge heißt. Das ist ein kleiner Orden, also ein Badge, der sagt, dieses Business oder dieser Händler ist, also es geht dabei um lokale Businesses, die man typischerweise in Google Maps sehen würde, also ein Friseur, ein italienisches Restaurant, ein Steuerberater. Und wenn ich sozusagen an diesem Google Guaranteed Programm teilnehme, zahle ich 50 Euro im Monat und bekomme dafür so ein grünes Häkchen, also so wie der Twitter blaue Haken eigentlich, an mein Profil ran. Und was das natürlich beim Nutzer hinterlässt, ist, jeder, der diesen grünen Haken nicht hat, sieht aus wie ein verlassenes Business. Also da frage ich mich dann, gibt es das überhaupt noch? Sind die Öffnungszeiten aktuell? Das heißt, sobald da einige Businesses mitmachen und die ersten wurden von den Agenturen bestimmt schon kontaktiert, wie wichtig das ist, da die 50 Euro auszugeben, oder 50 Dollar. Sobald die ersten da mitmachen, entsteht eigentlich für alle anderen automatisch ein Riesensog. Du musst diese 50 Dollar für das Guaranteed Badge ausgeben. Ansonsten wirst du vielleicht nicht unsichtbar, aber du siehst einfach nicht oder hast nicht den gleichen Eindruck von Legitimität wie die anderen Businesses, die dieses Badge haben. Im Zweifel werden die entweder direkt oder durch das Userverhalten dann auch sehr schnell höher gerankt als die anderen innerhalb von Maps, weil die natürlich mehr Klicks bekommen, populärer oder attraktiver wirken. Und es wird damit eigentlich zur Zwangsabgabe. Du kriegst da quasi keine Gegenleistung. Also die Gegenleistung ist, dass die Kunden bis zu 2000 Euro versichert werden. Aber meiner Meinung nach ist das ein Produkt, das der Markt überhaupt nicht nachfragt. Also ich als Nutzer brauche überhaupt keinen Käuferschutz im Offline-Geschäft. Die Sterne bei Google Maps sagen mir eigentlich gut genug, ob das irgendwie legit ist, das Business oder nicht. Und gleichzeitig hat, glaube ich, kein Händler nachgefragt, dass er 50 Euro ausgeben möchte, damit, wenn er sich richtig scheiße verhält, der Kunde das Geld wiederbekommt. Das wird ein guter Händler auch gar nicht machen. So, das heißt, Google hat jetzt quasi keine Steuer, sondern eine Abgabe auf die Teilnahme an Maps erhoben, die zur Zwangsabgabe wird für jedes Business, das bisher seinen Vermieter, den Stromversorger und das Wasserwerk bezahlt hat, muss jetzt außerdem noch Google 50 Euro Schutzgeld im Monat abdrücken, wofür es aus meiner Sicht, aus Geschäftssicht keine Alternative gibt. Also das nicht zu machen, heißt letztlich, du verzichtest langfristig auf Traffic von Google Maps. Oder du wirst nur noch aufgefunden von Leuten, die dich explizit finden wollen. Und selbst die fragen sich, wenn du den grünen Badge nicht hast, ob du überhaupt noch aufhast oder ob du dein Business noch weiter betreibst. Und in Deutschland haben wir 3 Millionen KMUs. Wenn das ein Drittel macht, ist es 1 Million. In USA sind es ungefähr 10-mal so viele. Also 10 Millionen mal 600 Euro im Jahr sind immerhin 7 Milliarden Revenue für Google insgesamt. Also das wäre sehr, und wie gesagt, dem stehen eigentlich keine Kosten gegenüber. Das vertreibt sich fast von alleine. Und bei den 7 Milliarden Revenue im Jahr, also das Subscription Revenue, das heißt, es bleibt jährlich bestehen. Und das ist nur der Anfang, weil dieses Google Guaranteed Badge bekommst du nur, wenn du dich über die Google My Business Plattform für die Google Ads Produkte anmeldest. Das heißt, du bekommst erstmal diesen Badge, aber du bist automatisch in der Ads Plattform drin und natürlich bekommst du dann wöchentlich Mails, wie viel mehr Besucher du haben könntest, wenn du jetzt noch eine Discover-Kampagne dazu schaltest, womit ich dann ins Discover-Feed und Gmail und YouTube reinkomme oder eine Local-Kampagne dazu schaltest und so weiter. Das heißt, das zusätzliche Ad-Revenue aus dem Local-Bereich wird dadurch auch noch steigen. Das heißt, Google Maps wird deutlich besser monetarisiert werden in Zukunft. Ist natürlich super spannendes Geschäft für Google, da endlich sozusagen das Payback aus Google Maps sich zu holen. Andererseits ist natürlich höchst bedenklich, wenn jedes Mom-and-Pop-Business $50 im Monat an Google abdrücken muss, einfach nur, damit der Türsteher quasi vor der Tür verschwindet oder der Hells Angels Rocker vor der Tür verschwindet und du wieder Kunden aus Google Maps haben kannst. Und das größte Problem langfristig ist damit, dass wenn ich einen deutschen Friseur 50 Euro klaue, oder was heißt klaue, wenn ich 50 Euro Abgaben von denen erhebe, dann, und das landet bei Google in Irland, dann mache ich volkswirtschaftlich gesehen aus steuerbarem Einkommen, nämlich der Friseur hat da seine Gewerbe- und Einkommensteuer drauf bezahlt, zu Digitaleinkommen mit einem marginalen Steuersatz von 1-2% oder auf was Google das im Moment runtergedrückt bekommt, was durch Irland und die Niederlande und Bahamas und was weiß ich durchläuft. Und wenn die großen Plattformen immer mehr Geld sozusagen als Abgaben oder als Toll, wie sagt man das auf Deutsch, der Brückenzoll oder die Zugänglichkeit des Businesses im Internet überhaupt, wenn da immer mehr Geld erhoben wird, was sozusagen aus bisher steuerbaren Einkommen in dann nicht mehr steuerbares Einkommen oder nicht mehr in der EU steuerbares Einkommen geht, haben wir langfristig ein Riesenproblem mit der Staatsfinanzierung auch, weil wer soll denn die Steuern noch zahlen, wenn die Margen der Businesses alle zu den Plattformen gehen oder sie sterben, weil bei Amazon sterben sie eher, bei Google müssen sie halt den Zoll entrichten. Halte ich für sehr, sehr bedenklich langfristig.
Wann glaubst du denn, wann Werbung in Google Maps kommt?
Es gibt schon, sieht man auch sehr stark. Ich glaube, das sieht fast so aus. Ich kenne den tatsächlichen Grund nicht. Müsste man auch mal einen Experten fragen. Kannst du ja mal dein Telefonbuch durchblättern? Ich habe das Gefühl, dass es eine Art Agenturprogramm oder so gibt, was es für Yext und Uberall deutlich attraktiver macht, diese Kampagne nochmal zu bewerben. Also entweder hat man den Ad-Credits gegeben. Ja, das könnte es sein, dass sie bei Corona haben einzelne Businesses ja so Ad-Credits bekommen, so weil Google größtes Verständnis und Mitgefühl für die Notlage der Unternehmen hatte, haben sie fast jedem Advertiser Ad-Credits in einer gewissen Höhe gegeben. Und vielleicht gibt's Agenturen, die dann anrufen und sagen, wir helfen euch mal bei Google Maps eure irgendwie $300 Ad-Credits zu verschleudern. Weil du siehst eigentlich fast für jeden Begriff, den du gerade suchst offline, relativ schnell Anzeigen von Businesses, die du vielleicht selber kennst, wo du nicht denken würdest, dass die selber Google Advertising machen. Das, wenn einer die Lösung kennt, gern an uns schreiben, würden wir gern besser verstehen. Aber es gibt schon relativ viel Local Verb und die wird jetzt nur mehr werden. Also durch dieses Google Guaranteed Badge kommen die Leute auf die Plattform, entrichten da erstmal ihre Abgaben und dann wird ihnen auch noch angeboten, gegeneinander zu bieten, um dann sozusagen der Oberste der Italiener oder der Oberste der Friseure in der lokalen Suche zu sein, sodass dann eben nicht mehr nach Entfernung oder Reviews geordnet wird, sondern auch das sozusagen ein Biddable Marketplace wird.
Witzig, mir ist auf Google Maps, also ich bin Google Maps Nutzer, auch nicht angemeldet, aber ich nutze die App echt viel. Mir ist noch nicht einmal Werbung aufgefallen.
Vielleicht, weil sie so gut verstehen. Die älteren Leute erkennen das oft auch nicht mehr. Aber
wir haben in der letzten Folge schon klargestellt, dass du 20 Jahre älter bist.
Ja, ich bin mir, also ich sehe auf jeden Fall vermehrt Werbung. Es gab schon immer, oder es gibt jahrelang schon welche, aber die hat sich deutlich erhöht nochmal. Und wird, wie gesagt, weiter zunehmen. Das wird der größte Trend bei Google in den nächsten 2-3 Jahren, wird die Monetarisierung von Google Maps sein und von Gmail und YouTube und allen anderen leicht untermonetarisierten Produkten und das Discover Feed natürlich. Damit wird Google versuchen, so ein bisschen aus dem Kerngeschäft noch rauszuholen. Insgesamt, glaube ich, ist das aber strukturell, also gerade das Suchgeschäft, also das, sagen wir mal, Suche außerhalb von Local, bin ich mir sehr sicher, dass das in absoluten Zahlen schrumpft gerade. Ich glaube, das ist noch nicht Common Knowledge und viele Analysten haben das noch nicht verstanden. Das heißt, das muss jetzt Local und YouTube und das Cloud-Business von Google rausreißen, bis dann vielleicht irgendwann mal ein zweiter Horizont von Produkten wie Waymo oder die Healthcare oder Longevity-Produkte, an denen Google arbeitet, vielleicht auch mal Revenue generieren.
Danke, Philipp. Erzähl uns doch jetzt mal, wie wir endlich diesen blauen Haken bekommen.
Achso, du sagst, wir sind am Ende? Ja, ist auch schon ganz schön spät. Also, ich hatte ja letztes Mal erwähnt, dass meiner Meinung nach erfolgreiche Optimierung weniger mit dem Befolgen der Guidelines zu tun hat. Also, ich will auch nicht sagen, dass man sie nicht befolgen sollte, aber sozusagen, um wirklich erfolgreich zu optimieren, glaube ich, muss man vor allen Dingen die Incentives und Ziele des Gegenüber zu verstehen. Und aus deiner Sicht, dieses Verified-Team, das bei Twitter die blauen Haken vergibt, was ist deren interne Mission oder Ziel auf der Plattform Twitter, würdest du sagen?
So viel wie möglich Verified-Nutzer zu haben.
Glaubst du das? Das beinhaltet ja die Gefahr, dass du dann auch sozusagen falsche Nutzer verifizierst und
ich bin immer noch schockiert, dass jeder Fünfte bei Twitter in der Lage war, für die Hacker die Informationen freizugeben. Aber ja, also eine Hauptincentive ist, dass die Leute viel Content produzieren.
Genau, und darüber hinaus ist, glaube ich, die Grundaufgabe dieses Teams, Twitter zu einer sicheren Plattform zu machen. Also dass sozusagen keine Impersonation oder Identity Theft passiert bei den wichtigsten Nutzern, dass andere sich nicht als diese Nutzer ausgeben.
Genau, das würde ich nach letzter Woche jetzt nicht mehr sagen, aber ja.
Genau, also wirklich krass, ne? Das, was du gerade erwähnt hast, dass jeder fünfte Twitter-Angestellte Zugang zu diesen internen Tools hatte und damit, ja, statistisch fast wahrscheinlich ist, dass das nicht nur einmal, sondern öfter gebrochen, also gehackt wird. Aber genau, also die wollen Twitter zu einer sicheren Plattform machen und die Nutzer schützen vor Fake-Accounts eigentlich. Ne? Also ein Fake-Account kann missbraucht werden, indem zum Beispiel, sagen wir, jemand baut einen Fake-Account für den deutschen Finanzminister und schreibt einem CMO, wir haben gerade ein Wirtschaftsförderungsprogramm, wenn Sie uns 1 Million überweisen, schicken wir Ihnen 10 Millionen zurück. So, der gibt sich dafür aus, der andere glaubt das und schickt die 10 Millionen los. So, das will man verhindern. Das heißt, also einerseits musst du gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen für den blauen Häkchen. Also du musst irgendwie dein Profil komplett ausgefüllt haben mit einer Biografie, mit einer Landingpage zu deinem Profil. Das Bild muss dich zeigen, du musst dein Geburtsdatum angeben, deine E-Mail-Adresse mit Two-Factor verifizieren, deine echte Telefonnummer angeben und so weiter, aber das ist ja alles keine Hürde. Und dann musst du noch mindestens zwei Artikel hinterlegen, die deine Relevanz irgendwie behaupten. Also das kann irgendwie, dass du mal Speaker warst irgendwo sein. Bei mir war das, glaube ich, ich habe so einen Handelsblattartikel, wo die mich zutreffenderweise als den Herrn der Suchmaschinen bezeichnet haben, oder der Forbes-Artikel, wo drin steht, dass ich die Kronjuwelen von Google anfassen darf. Sowas kann man dann nutzen. Oder wie gesagt, auch einfach nur, wenn man irgendwo gesprochen hat oder mal einen TEDx-Talk gemacht hat oder so. Das reicht wahrscheinlich auch schon. So. Und jetzt muss man mal feststellen, was ist der, war kein echter Humble Brag, ne? Jetzt muss man mal verstehen, sozusagen, was das Gegenüber jetzt auf jeden Fall dazu motivieren wird, dass sie handeln müssen. Also nicht nur, dass du eligible bist, dass du sozusagen, dass du würdig bist, diesen Haken zu bekommen, sondern auch, dass sie es jetzt machen müssen und sozusagen keine Fragen mehr haben. Und das Einfachste ist, dass du bei dem Grund, warum du diesen Account brauchst, schreibst, dass du regelmäßig impersonated wirst, also dass es verschiedene Fake-Accounts gibt mit deinem Gesicht oder deinem Namen und deine besten Freunde von denen angeschrieben werden, dass sie mal Dickpics schicken sollen oder dass sie ihre Kontodaten schicken sollen. Weil in dem Moment muss der Twitter sozusagen der im Verified-Team auf der anderen Seite handeln, weil jetzt andere User in Gefahr sind, weil du impersonated wirst. Und selbst wenn das nicht, also gerade gar nicht passiert, im einfachsten oder im schlimmsten Fall kannst du ja selber den Thread schaffen, vor dem du bewahrt werden möchtest oder deine Nutzer bewahrt werden sollen. Das heißt, du baust dir selber noch einen parallelen Fake-Account mit einer Wegwerf-E-Mail-Adresse und lässt den sozusagen so agieren, als wäre er eine Gefahr für die Twitter-Gemeinschaft. Verweist darauf und dann müssen sie handeln, weil das der einzige Weg ist letztlich, weil das ja immer wieder vorkommt. Selbst wenn sie den sperren, das könnte immer wieder vorkommen. Und du kannst ja sagen, dass das regelmäßig vorkommen ist. Und dann müssen sie eigentlich handeln, um ihren Nutzer zu schützen. Und sozusagen, wenn du die Grundvoraussetzung ungefähr erfüllst, ist es meiner Meinung nach der fast sichere Weg, diesen blauen Haken zu bekommen. Wahrscheinlich braucht man auch irgendwie, wenn man das mit irgendwie 300 Followern probiert, dann ist es wahrscheinlich das Risiko für Twitter nicht groß genug. Also man muss eine gewisse Relevanz brauchen natürlich trotzdem.
Gut, ich habe gedacht, du hättest jetzt ein bisschen besseren Hack nach irgendwie gefühlten 20 Minuten Redezeit.
Das waren gefühlte 20, das waren keine zwei.
Gut, also wir kommen zum Ende.
Kannst du ganz kurz erzählen, wie du deinen bekommen hast? Das interessiert mich jetzt wirklich.
Bitte, du, ich war ja vor dir mal bekannt und ich habe denen einfach einen Link geschickt mit dem Artikel und damit hatte sich die Sache, also mit irgendeinem Artikel. Du warst früher im Handelsblatt, du kannst ja mal in die Tiefen eingeben. Such mal nach meinem Namen und Wirtschaftswoche.
Aha, okay.
Aber genug geredet, 1,5 Stunden sind jetzt fast voll. Wir bedanken uns bei allen, ich entschuldige mich bei allen, die langen Monologe von dem anderen Philipp jetzt hören mussten. Habt einen guten Start in die Woche. Schreibt uns gerne Feedback an podcast@doppelgänger.io. Gerne auch Ideen, über die wir reden können oder mit wem ich sprechen muss, um Podcasting, Podcast-Marketing, Podcast-SEO besser zu verstehen. Ja, habt eine gute Woche und bis nächste Woche Montag.
Vielen Dank, ciao, ciao.
Vielen Dank für Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du gerne den Podcast abonnieren und oder eine nette Bewertung schreiben. Falls du eine Frage der Woche hast, schreibt einfach einen der beiden Doppelgänger auf LinkedIn oder Twitter. Bis nächste Woche Montag, überall, wo es gute Podcasts gibt.